Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Willkommen zur heutigen Folge von Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast.
Hallo!
Ich möchte die heutige Folge gerne beginnen mit einer Frage, deren Antwort ich schon kenne, aber ich stelle sie trotzdem. Mhm. Maxi.
Ja.
Hast du Dexter gesehen?
Ja, und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, es hat mich verschlungen. Ich konnte nicht aufhören, ich habe es schon zweimal geguckt.
Ich finde es schön, nicht du hast Dexter verschlungen, Dexter hat dich verschlungen.
Dexter hat mich verschlungen, das kann man auch nicht andersrum sagen.
Das kann ich nachvollziehen, ich gucke auch gerade Dexter. Ich bin allerdings noch nicht ganz durch, also bitte nicht spoilern.
Mhm. Ich versuch's.
Aber in einer der letzten Staffeln gibt es ein mörderisches Duo, das, ich halte das jetzt auch allgemein für diejenigen von euch, die Dexter noch nicht geguckt haben. Es gibt ein mörderisches Duo, und zwar einen jungen Mann und einen vermeintlich von Gott Gesandten. Und die beiden zusammen begehen dann im Namen Gottes und im Namen der heiligen Apokalypse Morde. Und ich habe diese Folge vor einigen Wochen gesehen und bin dann durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der irgendwie mich sehr an diese Dexter-Folge erinnert hat. Und ich konnte einfach nicht anders, als ihn mit in diesen Podcast zu nehmen.
Okay, ich bin sehr gespannt. Eine Sache kann ich dir aber sagen, ohne dich zu spoilern. Die Staffel ist der Hammer.
Ach so, die Staffel habe ich schon gesehen.
Und wie fandest du sie?
Ich fand sie wirklich gut.
Wirklich gut. Und das Ende, oder?
Da ist mein Herz als Psychologin quasi höher und schneller geschlagen.
Ja, aber ich fand es auch sehr, wie soll ich sagen?
Unwissenschaftlich?
Nein, ich meine eher so das Ende dieser Staffel, wo ich jetzt da nicht spoilern will, falls jemand das gucken möchte, hat mich auch emotional tatsächlich sehr aufgewühlt, if you know what I mean.
Tatsächlich hat mich die Darstellung dieser beiden Charaktere emotional ein wenig aufgewühlt, weil ich sie wissenschaftlich und psychologisch nicht korrekt dargestellt fand. Und das hat mich ziemlich abgefuckt.
Okay, nee, da war ich schon zu arg in der Geschichte drin, das hat mich nicht abgefuckt.
Ich nicht, mich hat's genervt, weil ich mir so dachte, das ist so absolut nicht passiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wissenschaftlich so nicht korrekt.
Aber die Dinge, die in Dexter passieren, sind ja auch nicht wirklich passiert.
Ja, aber ich mag das nicht, wenn Dinge irgendwie bezeichnet werden als etwas, das es wirklich gibt und dann aber nicht so dargestellt werden, wie das, was es wirklich gibt, wirklich ist. Weißt du, was ich meine? Das, egal.
Irgendwie gerade, ich glaube, das musst du mir nach der Folge erklären, weil sonst würden wir ja unsere Hörer spoilern.
Ich erkläre es dir nach der Folge.
Und aber ein sehr nett gemeinter Ratschlag an euch alle. Schaut unbedingt Dexter.
Guckt euch Dexter an.
Es ist der Hammer.
Es ist wirklich cool.
Es ist einer meiner Top-Lieblingsserien.
Selbst Leute, die ich kenne, die eigentlich nicht so sehr auf so True Crime und Krimi und Thriller und was auch immer stehen, selbst die fanden Dexter super.
Ja, also, same.
Und ihr wisst alle, ich bin eigentlich kein Netflix-Girlie. Und ich gucke trotzdem Dexter. Bevor ich mit dem Fall starte, muss ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar für sexuelle Gewalt und für Mord. Also bitte achtet auf euch, achtet auf eure Gefühle und wenn es euch zu viel wird, ihr wisst, was wir immer sagen, schaltet ab, spult vor, macht eine Pause, brecht die Folge ab und holt euch einen Smoothie und atmet auf dem Balkon in der Sonne tief durch. Was auch immer, aber bitte passt auf euch auf. Sarah Swenson ist 21 Jahre alt, als sie das erste Mal mit ihrem kleinen Auto nach Knutby 40 Kilometer östlich von Uppsala in Schweden fährt. Ihr Leben ist zu diesem Zeitpunkt bereits geprägt von Herausforderungen. Geboren und aufgewachsen im Norden Smålands, in Vaggeryd, einer religiös stark geprägten Gegend, wird sie als Tochter zweier sehr christlich-religiöser Menschen aufgezogen. Bereits als kleines Kind muss sie schmerzlich lernen, Gott erlegt den Menschen Prüfungen auf. Als das Mädchen gerade einmal 11 Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter an Krebs. Allein mit ihrem Vater lebt sie ihr Leben weiter, besucht die Schule und absolviert schließlich eine Ausbildung an einer Pflegeschule. Nun ist es in ihrem jungen Leben soweit. Es ist Zeit für den Aufbruch. Zeit für einen neuen Abschnitt, eine neue Aufgabe. Die hübsche junge Frau mit den blonden langen Haaren und den dunkelbraunen Augen beschließt, nach einem mehrwöchigen Praktikum in der Bibelschule von Knutby zu bleiben. Knutby ist eine von vielen winzigen Siedlungen an der Landstraße 828. Die Gegend besteht beinahe nur aus kleinen Bauernhöfen, großen Feldern, wilden Hecken und Brombeerbüschen, kleinen Birkenwäldern, hohen Kiefern und den bekannten dunkelrot-weißen Schwedenhäuschen. Anfang der 1990er Jahre leben in diesen Dörfern nur kleine Gemeinden. So ist es auch in Knutby. Mit gerade einmal 500 Einwohnern kennt eigentlich jeder jeden. Nahe dieses kleinen Dörfchens auf der kleinen Anhöhe Gränsterholm leben die Anhänger der Philadelphia-Gemeinde, die bereits 1921 gegründet wurde. Es ist eine religiöse Gruppe von Pfingstlern. Ab und zu spötteln Knutbys Einwohner über die Christen auf dem Hügel. Aber echte Feindseligkeit gibt es nicht. Die Pfingstbewegung ist die größte Freikirche Schwedens. Für sie ist das Pfingstereignis der Kern der Bewegung. Bis vor wenigen Jahren hatte die Gemeinde auf dem kleinen Hügel kaum mehr als 30 Mitglieder. Bis zu dem Tag, an dem Asha Jakobsson mit 27 Jahren nach Knutby zieht. Sie ist die Enkelin des berühmten Missionares und Vordenkers Wille Säve. Er ist der Pfingstlerbewegung sehr bekannt, hatte er die Glaubensrichtung in den 70er Jahren doch stark geprägt. Während sich die traditionelle Kirche eher mit der Zukunft und Vergangenheit Gottes beschäftigt, geht es in der Pfingstbewegung grundsätzlich darum, den Geist Gottes im Moment zu erleben. Angehörige lesen die Bibel wortwörtlich, lehnen Abtreibung, Ehebruch und Homosexualität strikt ab und glauben an die Ausgießung des Heiligen Geistes in jedem Moment ihres Lebens. Als Asha Jakobsson die kleine Gemeinde betritt, ahnen viele der Angehörigen kaum, welche Veränderungen diese Frau mit sich bringen wird. Neben ihrer Berühmtheit als Enkelin von Wille Säve ist sie selbst eine charismatische, emotionale, zielstrebige Frau. Bevor sie nach Knutby zieht, arbeitet die junge Frau als Jugendpastorin in Uppsala. Doch während sie in ihren Predigten andere Frauen dazu auffordert, zu Hause zu bleiben, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und sich um ihre Ehemänner zu kümmern, lässt sie selbst sich nach einer unglücklichen Ehe scheiden und lädt immer wieder junge, minderjährige Männer ein, die Nacht mit ihr zu verbringen. Als Resultat wird sie in dem streng gewebten System als Jugendpfarrerin entlassen und sucht nun in Knutby eine neue Bestimmung und einen neuen Ort, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dort stellt niemand ihre vorherigen Taten in Frage. Im Gegenteil, innerhalb kürzester Zeit wird sie die neue Pastorin der Gemeinde und heiratet nur 2 Jahre nach ihrer Ankunft den gerade einmal 19-jährigen Sohn eines Mitglieds, Patrick Waldau. Diese Heirat trifft den Kern der Gemeinde, hatte doch Patricks Vater schon vor Jahren in einer Vision von Gott gesehen, dass in den nächsten Jahren Großes für die Gemeinde anstehen werde. Asha scheint genau diese Vorhersage erfüllen zu können. Sie ist die geborene Anführerin. Während die Philadelphia-Gemeinde anfangs eher einer Hippie-Kommune ähnelt, beschließt Asha, dies zu ändern. Sie zieht durch andere Pfingstlergemeinden und predigt, die Gemeinde in Knutby sei die Zukunft der Pfingstbewegung. Und tatsächlich schafft sie es, immer mehr Anhänger und Mitglieder zu gewinnen. Denn Asha trifft den Zahn der Zeit. Viele Schweden sehnen sich zu dieser Zeit nach einem empathischen, emotionalen Christentum. Nach einem Leben unter Gleichgesinnten, nach Freiheit und Liebe, neben dem spirituellen Wachstum. Knutby scheint in seiner Abgeschiedenheit und der wilden Natur ringsherum der perfekte Ort dafür zu sein. 1995 erklärt Asha schließlich, es stehe ein Zeichen Gottes an. Die Gemeinde werde einen neuen Pastor bekommen. 1997 tritt dieser dann erstmalig in Gestalt des 26-jährigen Helge Fosmo in Erscheinung. Helge Fosmo wächst in einem nicht-religiösen Haushalt als jüngstes von 5 Geschwistern in einer kleinen schwedischen Gemeinde auf. Bereits als Kind interessiert er sich für die Freikirche. Mit 10 Jahren besucht er ein freikirchliches Kindercamp. Nur 2 Jahre später behauptet er, er sei durch die Zugehörigkeit zur Pfingstbewegung spirituell wiedergeboren. Neben der Schule arbeitet er in einem christlichen Jugendcafé. Mit 17 lernt er dann seine spätere Ehefrau Helene kennen. Sie ist Mitglied der Pfingstbewegung und Helge tritt sofort bei. Helge selbst ist der geborene Redner. Bereits früh erreicht er Bekanntheit durch seine vermeintlichen Gottesvisionen und Prophezeiungen. Er behauptet von sich selbst, die Zungenrede zu beherrschen, Gebete in unverständlicher Sprache. Die Pfingstkirche sieht diese Zungenrede als göttliche Gabe, die die besondere Nähe eines Menschen zu Gott belegt. Sie sei nicht erlernbar, sondern könne nur von Gott gegeben werden. 1993 lernen sich Asha und Helge dann kennen. 4 Jahre später fragt sie ihn, ob er der Gemeinde beitreten möchte. Er ist begeistert und sagt zu, denn auch er ist sich mittlerweile sicher, dass Asha die Auserwählte Gottes sei. Genauso wie er selbst. Das sagen die beiden zwar nie öffentlich, doch durch Zeichen und Verhaltensweisen stellen sie sicher, dass die Angehörigen ihrer Gemeinde immer wieder die Vermutung ihrer Auserwähltheit haben. Diese mystische Annahme verstärkt den Zusammenhalt der Gemeinde genauso wie die Tatsache, dass sie jeden aus der Gemeinschaft verbannen, der sich ihnen gegenüber kritisch äußert. So merkt innerhalb der Gruppe niemand, dass sich die einst so friedliche Philadelphia-Gemeinde immer mehr in eine Sekte verwandelt, deren Spitze Asha und Helge sind. Wie in vielen anderen pfingstreligiösen Gemeinden steht auch in Knutby die apokalyptische Erwartung als Kernelement im Mittelpunkt. Die Wiederkehr von Jesu bedeutet gleichzeitig das Ende der Welt und damit die Erlösung. In dieser Stimmung schaffen es die beiden, ihre Gemeinde davon zu überzeugen, dass Asha die Braut Christi sei. Eigentlich ist es in dieser religiösen Richtung üblich, die ganze Gemeinde als Braut Christi zu betrachten. Doch Asha und Helge gelingt es, einen Personenkult um sich selbst zu kreieren. Die Widersprüche zwischen ihren Predigten und ihrem Leben scheinen niemanden zu stören. Die patriarchalischen Strukturen, die Asha in der Gemeinschaft aufstellt, gelten für alle Personen, außer für sie selbst. Sex vor der Ehe oder außerehelicher Geschlechtsverkehr sind ein absolutes Tabu. Nicht jedoch für die Braut Christi, die die Liebe Jesu durch Geschlechtsverkehr mit ihrem christlichen Medium Helge empfangen muss. Helge und Asha feiern im März 1999 schließlich sogar eine symbolische Hochzeit, bei der die junge Frau einen Goldring mit 7 Diamanten als Zeichen ihrer Verbindung zu Gott erhält. Alle Anhänger der Gemeinde respektieren die Beziehung zwischen Asha und Helge, selbst ihre beiden Ehepartner. Denn Eifersucht oder Besitzansprüche sind Teufelswerk. Patrick und Helene wissen das. Sie wissen, dass sie keinerlei Wut oder Enttäuschung zeigen dürfen. Denn wer wären sie, stellten sie sich gegen die Liebe Gottes. Doch neben vielen strengen Regeln gibt es in der kleinen Gemeinde auch Liebe. An den unendlich langen, hellen Sommerabenden grillen alle zusammen. Sie trinken Wein, singen und tanzen. Helge, der seit seinem Einzug in Knutby einen kleinen Bart stehen lässt, wird liebevoll auch Bamse genannt, wie das freundliche Bärchen aus dem Kinderbuch. Die Gemeinde feiert in lauwarmen Nächten gemeinsam ihre Liebe zu Jesus und fühlt sich gemeinsam ein Stück näher an Gott als der Rest der Welt. Denn die Gemeinschaft ist das Wichtigste. Das ist die oberste Regel der Philadelphia-Gemeinde. Ehemalige Mitglieder werden die Stimmung später so beschreiben. Es war, als würde bald ein Zug abfahren, über den nur die Auserwählten Bescheid wissen. Beim geringsten Fehltritt könnten sich die Türen schließen, man würde den Zug verpassen und ewig in der Hölle verrotten. Doch für Helene Fosmo ist das ganz und gar nicht einfach. Sie hat 1999 ihr drittes Kind bekommen und stört sich immer mehr an der Beziehung zwischen Helge und Asha. Immer mehr zieht sie sich zurück, leidet an Depressionen und weigert sich, die Gottesdienste weiter zu besuchen. Helene fühlt sich alleingelassen, ist für ihren Ehemann umgezogen, hat alle Beziehungen zu anderen abgebrochen, selbst ihre eigenen Eltern darf sie nur unter Aufsicht anderer Gemeindemitglieder sehen. Helge selbst ist mittlerweile einfach nur noch genervt von seiner Frau. Was fällt ihr eigentlich ein, sich gegen ihren Ehemann zu stellen? Auch innerhalb des innersten Zirkels der selbsternannten Auserwählten gibt es mittlerweile Kritik an Helene. Ob ihr überhaupt klar sei, welche wichtige Rolle ihr Mann in all diesen Abläufen zu spielen habe. Vielleicht seien ihre Depressionen ein Werk des Teufels. Während sie die kritischen Worte von Helene als Bedrohung für die Gemeinde sehen, geht Helge noch einen Schritt weiter. Traurig und verzweifelt sitzt er auf dem Boden im Kreis seiner engsten Vertrauten und berichtet ihnen von einer Prophezeiung, die er gesehen habe. Gott werde sich seine Frau holen. Er sei sich sicher, dass er sie nach Hause holen werde. Gemeinsam mit den Mitgliedern beten sie für Helene. Im Juli 1999 zieht dann Ashas jüngere Schwester Alexandra nach Grensterholm. Sie kommt oft zu den Fosmos nach Hause und unterstützt Helene, wo sie nur kann. Anders als ihre Schwester ist die 20-Jährige klar, unbeschwert und transparent. Sie erzählt von ihrem Freund Alexander, den sie bald heiraten wolle, und freut sich darauf, ihn wiederzusehen. Doch trotz Alexandras Hilfe verbessert sich Helenes Zustand nicht. Sie hat weiterhin schlechte Laune, fühlt sich zurückgewiesen und allein. Helge hingegen wirkt immer niedergeschlagener. Hinter verschlossenen Türen teilt er seinen Anhängern immer wieder mit, dass er diese wiederkehrende Prophezeiung habe, dass Helene bald von Gott geholt werde. Am 18. Dezember 1999 zweifelt schließlich niemand mehr an der göttlichen Erhabenheit von Helge. Er und sein Nachbar finden Helene Fosmo blutüberströmt und tot in ihrer Badewanne liegen. Die 27-Jährige scheint in der Badewanne ausgerutscht und mit dem Kopf auf den Hebel der Duscharmatur gefallen zu sein. Sie stirbt in der Badewanne an einem Schädelbruch. Helge Fosmo gibt zu Protokoll, dass seiner Frau bereits am Vormittag übel gewesen sei. Sie hätten beide eine leichte Magen-Darm-Grippe gehabt, er habe tief geschlafen und nichts gehört. Die Rechtsmedizin obduziert die Leiche der dreifachen Mutter dennoch. In ihrem Blut wird eine lebensbedrohliche Dosis eines Schmerzmittels gefunden. In diesem Zustand muss sie nahezu betäubt gewesen sein. Dies wird den Sturz verursacht haben. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen. Einen Tag nach Helens Tod teilt Alexandra der Gemeinde mit, sie habe die Verlobung mit ihrem Freund aufgelöst. Ihr sei klar, dass sie für einen anderen Mann bestimmt sei. Nur kurze Zeit später zieht sie in das Haus von Helge Fosmo. Der dreifache Vater braucht Unterstützung mit den Kindern. Jeder in der Gemeinde versteht das. Zusammen bringen die beiden Helens Sachen zur Altkleidersammlung. Einiges verkaufen sie. Als die Eltern seiner verstorbenen Frau den Obduktionsbericht sehen wollen, entfernt Helge die Informationen zu den Schmerzmitteln. Helenes Mutter ist Krankenschwester. Sie würde bei der hohen Dosis Schmerzmittel wohl einen Selbstmord vermuten. Das wäre Gift für das Ansehen der Gemeinde. Selbstmord ist eine der schwersten Sünden vor Gott. In den nächsten Monaten wird Asha dann auf Sarah aufmerksam. Die nunmehr 22-Jährige arbeitet bereits seit einem Jahr für die Gemeinde. Sie ist kinderlos und sehr großzügig mit dem Geld, welches sie durch den Tod ihrer Mutter geerbt hat. Sie ist mit Jonathan verlobt, einem jungen Mann, dessen Schwester bereits zum innersten Zirkel von Asha und Helge gehört. Die beiden leben gemeinsam im Nachbarort Rimbo und Asha hofft, dass die Verbindung Sarahs zur Gemeinde durch die Eheschließung noch stärker werde. Auch Helge Fosmo ist die zierliche, blonde Sarah schon aufgefallen. Oft sind die beiden allein miteinander, führen innige Gespräche über den Verlust von Sarahs Mutter. Sarah sei besonders rein, sagt Helge ihr immer wieder. Sie habe sicherlich die Fähigkeit, Gott zu hören. Aber um da sicher zu gehen, müsse er sie erst besser kennenlernen. Seine Aufgaben als spiritueller Führer seien schwer und er brauche eine starke spirituelle Kraft an seiner Seite. Nur so könne er Aschas Geheimnis als Braut Christi und die Gemeinde schützen. Sarah glaubt, dieser Gemeinde nunmehr ihre Bestimmung und ihre neue Heimat gefunden zu haben. Sie weiß, dass sie Jonathan nicht wirklich liebt. Doch um Liebe geht es schließlich nicht, sondern um etwas viel Größeres. Im August 2000 heiraten Sarah und Jonathan schließlich. Helge Fosmo selbst traut die beiden in der Versammlungshalle. Bereits im November 2000, kaum ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, heiratet Helge dann am selben Ort Alexandra. Nur wenige Monate später verbringen Helge und Sarah die erste intime Nacht miteinander. Erst ist die junge Frau skeptisch und ängstlich, weiß sie doch, dass Sex außerhalb der Ehe eine Sünde ist. Doch Helge versichert ihr, dass dies nicht im Sinne der fleischlichen Lust geschehe, sondern für Gott. Gott habe ihnen diese Gefühle geschickt, da er wisse, dass die beiden im Himmel miteinander vereinigt würden. Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn sie diese Verbindung bereits auf Erden einging. Bereits am Tag nach ihrem ersten Mal Sex fragt Helge Sarah, ob sie sich vorstellen könne, für Gott einen Menschen zu töten, so wie Abraham bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Entsetzt verneint Sarah, Gott sei mächtig genug, er brauche keine menschliche Hilfe. 3 Monate später zieht Sarah in Helges Schlafzimmer ein und verlässt es die nächsten 6 Monate kaum noch. Helge ist oft krank und der Heilige Geist duldet ausschließlich die Anwesenheit von Sarah. Helge macht Sarah klar, dass sie jede Nacht miteinander schlafen müssten, um die Dämonen abzuwehren. Je häufiger sie sich vereinigten, desto stärker sei das Schutzschild. Der sexuelle Akt bedeute jedes Mal einen Sieg für Gott. Alexandra, die mittlerweile im Gästezimmer schläft, kümmert sich derweil um die Kinder. Auch sie weiß, dass Eifersucht und Misstrauen nicht erlaubt sind. Sie sollte dankbar sein für die Arbeit, die Sarah und ihr Mann Helge im Schlafzimmer leisten, damit Jesu schneller wieder auf die Erde kommen kann. Das steht auch in der geheimnisvollen E-Mail, die Helge Fosmo eines Tages bekommt. In dieser wendet sich ein Mann namens Lennart Aronson an den Pastor. Er weiß von Helenes Tod und hat selbst eine Prophezeiung empfangen. Auch Alexandra werde von Gott nach Hause geholt. Es sei Helge nicht bestimmt, mit ihr zu verweilen. Vielmehr solle er Sarah heiraten. Der Absender der Mail kann weder von der Polizei noch von Zeugen bestimmt werden. Als Helge Ascher von seinen Hochzeitsplänen erzählt, ist sie jedoch alles andere als begeistert. Im Gegenteil, sie stellt sich gegen Helges Wunsch, sich scheiden zu lassen. Und wer ist er, der Braut Christi nicht zu gehorchen? Also muss anstelle von Alexandra Sarah dafür herhalten. Wurde sie bisher als die reine, unschuldige, liebenswerte Frau von allen geschätzt und geliebt, erfährt sie in der Gemeinde nunmehr die absolute Ablehnung. Von einem Tag auf den anderen gilt sie als die Verführung des Teufels, als bösartige Hure, die versucht hat, den Pastor in die Irre zu führen. Ab diesem Zeitpunkt wird sie behandelt wie ein Geist. Niemand spricht mehr mit ihr. Niemand erkennt ihre bloße Existenz an. Selbst Helge Fosmo beleidigt sie vor allen anderen als wertlose blonde Schlampe, während er nachts weiterhin mit ihr schläft. Es sei ihre einzige Möglichkeit, ins Licht zurückzufinden. Es ist diese Zeit, in der sich in Sarahs Gesinnung etwas zu verändern beginnt. In ihr Tagebuch schreibt sie: Ich habe so schlimm gesündigt, dass ich nicht länger das Recht habe, wie die anderen zu leben. Ich muss glücklich und dankbar sein, dass Helge ein guter Herr ist. Ich muss lernen, Helge zu gehorchen und alles dafür tun, Gnade zu erlangen. Im Oktober 2003 fragt Helge sie dann erneut, ob sie bereit sei, für Gott zu töten. Dieses Mal sagt Sarah ja. Am 4. November steht sie gerade in Helge Fosmos Arbeitszimmer, um sein Aquarium zu putzen, als auf ihrem Prepaid-Handy eine SMS eingeht. Der Absender ist anonym. Die SMS lautet: Das, von dem du weißt, dass du es tun musst, musst du tun. Erledige es vor dem 25.11., sonst ist es zu spät für dich. Einen Tag später eine weitere SMS. Sei nicht verzweifelt und zweifle nicht. Für Gott, für sie, für ihn, für dich muss es geschehen. Nach Hause zu kommen ist Gnade. Helge liest die Nachrichten und sagt ihr, niemand dürfe davon erfahren. Doch Sarah hat ohnehin keine einzige Person mehr in ihrem Umfeld, die mit ihr spricht. Sie bleibt allein mit der Angst, der Not und der Einsamkeit. Manchmal fährt sie mit dem Bus in Richtung Uppsala, setzt sich in die McDonald's-Filiale und starrt stundenlang die Wand an. Sie fragt Helge, was die Nachrichten bedeuten, ob sie Alexandra töten müsse. Helge sagt, der Absender habe recht. Nach Hause kommen sei Gnade und Gott brauche einen Beweis für Sarahs Gehorsam. Es sei ihre einzige Möglichkeit, zu ihm zurückzufinden. Der Hammer, den Sarah wählt, hat einen schwarzen Gummigriff und er ist 35 cm lang. In der Nacht des 8. November schleicht die junge Frau heimlich in das Gästezimmer und auf die schlafende Alexandra zu. Zitternd hebt sie den Hammer und schlägt zu. Doch sie tut es zaghaft. Sie will es nicht wirklich. Sie hat Angst. Alexandra wacht sofort auf. Sie schreit und wehrt sich und erleidet nur eine Platzwunde am Auge. Sarah Svensson wird sofort aus der Gemeinde verbannt. Doch die Führungsriege der Philadelphia-Gemeinde beschließt, den Vorfall nicht bei der Polizei zu melden. Während Sarah heimlich die vermeintliche Bestimmung Gottes erfüllt, ist Helge Fosmo nicht zu Hause. Er ist mit der Frau seines Nachbarn, Annette Linde, unterwegs. Die beiden treffen sich bereits seit Oktober und Helge hegt tiefe Gefühle für die verheiratete Frau. Meistens treffen sie sich heimlich. Bis zu Sarahs Verbannung schlafen oft drei unterschiedliche Frauen in seinem Haus. Alexandra im Gästezimmer, Sarah auf dem Sofa und neuerdings Annette in seinem Bett. Doch auch nach Sarahs Verbannung reißt der Kontakt zu ihrem auserwählten Helge nicht ab. Manchmal schickt sie ihm in ihrer Verzweiflung mehr als 30 SMS hintereinander. Bittet ihn um Rat, bittet ihn um Hilfe. Sie fühlt sich verloren. Schließlich sagt Helge ihr, er habe erneut eine Prophezeiung gehabt. Er habe zwei Grabsteine gesehen. Auf dem einen stand Alexandras Name, auf dem anderen Daniel Linde, Annettes Ehemann. Am 17. Dezember bekommt Sarah dann wieder eine anonyme SMS. Das erste ist ein Muss, das zweite kannst du aus Liebe tun. Es muss auf dieselbe Art geschehen. Deine selbstlose Hilfe wird dir von ihm angerechnet. Du schaffst das. Am nächsten Tag verkauft Sarah die letzten Wertpapiere ihrer toten Mutter, um Geld für eine Waffe zu haben. Am 19. Dezember vibriert ihr Handy erneut. Du kannst tun, was du tun musst. Riskiere nicht, dass er es in seiner Verzweiflung selbst tut. Du wirst es tun. Du kannst das. Die SMS fügt sich in Helges letzte Worte bei ihrem Telefonat ein. Er sagte ihr, dass er sich gequält fühle, dass er befreit werden müsse. Am Silvesterabend besorgt sich Sarah dann die Waffe. 16.500 schwedische Kronen kostet die Smith & Wesson samt Munition. 20.000 Kronen überweist sie an Helge. Er kann mal wieder seine Rechnungen nicht bezahlen. Und sie hilft ihm. Natürlich. Am 9. Januar 2004 hat es in Schweden stark geschneit. Der Schnee liegt mehr als 20 cm hoch. Wochenlang hat Sarah kaum geschlafen. Manche Nächte hat sie im Auto verbracht, in der Hoffnung, dort einfach zu erfrieren. Sie steigt in den schwarzen Volvo ihres Vaters. Auf dem Beifahrersitz die Waffe, eine schwarze Sturmmaske und ein Schaumstoffkissen. Um 2.37 Uhr morgens ruft sie Helge an. Niemand weiß, worüber die beiden sprechen. Als sie ankommt, parkt sie den Volvo hinter dem Wäldchen an der Schotterstraße, die nach Gränstaholm führt. Dann zieht sie sich die Sturmmaske über und stapft über den mondbeschienenen, glitzernden Schnee bis zum Haus der Fosmos. Im Wohnzimmer brennt Licht, aber sie hört keinerlei Stimmen. Leise betritt sie das Haus, geht die Treppe hoch bis ins Schlafzimmer, öffnet die Tür und sieht Alexandra Fosmos schlafend und zusammengerollt im Bett liegen. Langsam hebt Sarah den Arm mit der Waffe und schießt auf Höhe der Hüfte in Alexandras Körper. Dann geht sie um das Bett herum und schießt der jungen Frau zweimal in den Kopf. Trotz des Schalldämpfers dröhnen die Schüsse laut in ihrem Kopf. Doch niemand regt sich. Alles bleibt still. Dann dreht sich die junge Frau um, verlässt das Schlafzimmer, lädt die Waffe erneut und macht sich auf den Weg zu Daniel Linde. Vor dem Haus der Lindes angekommen, späht sie durch die Fenster. Das Licht ist aus. Niemand und nichts ist zu sehen. Sie weiß, wo der Haustürschlüssel liegt, öffnet leise die Tür und steigt zum Schlafzimmer hinauf. Aber Daniels Zimmertür ist abgeschlossen. Leise verlässt sie das Haus und schickt Helge eine SMS. Kann ich anrufen? Um 4.31 Uhr antwortet er ja. Niemand erfährt, worüber die beiden sprechen. Klar ist nur, dass Sarah nach dem Telefonat erneut die Stufen hinaufsteigt und so lange an der Tür klingelt, bis Daniel öffnet. Sie schießt durch das Kissen und trifft seine Schulter. Der zweite Schuss ohne Kissen trifft ihn am Kopf. Sofort geht er zu Boden. Und Sarah rennt. Sie rennt so schnell, ihre Beine sie tragen. Obwohl sie weiß, dass es für Gott nicht wichtig ist, zu entkommen. Sondern nur, dass sie es getan hat. Am 10. Januar 2004 geht um 2.42 Uhr morgens dann ein Notruf ein. Daniel Linde beschreibt den Täter als männlich und etwa so groß wie er. Doch unabhängig von dieser Beschreibung wird Sarah Svensson am nächsten Tag verhaftet. Sie gesteht beide Taten sofort und erzählt sogar von ihrem Hammerangriff auf Alexandra Fosmo. Nur 2 Wochen später wird auch Helge Fosmo festgenommen. Die Polizei hat in der Zwischenzeit sein Telefon abgehört. Die Auswertung der technischen und Telefondaten ergibt, dass zwischen Helge Fosmo und Sarah Svensson zwischen November 2003 und dem 10.01.2004 mehr als 1000 SMS und 90 Telefonate ausgetauscht wurden. Ab Mitte Februar ändert dann auch die Philadelphia-Gruppe unter Asha Waldau ihre Strategie gegenüber der Polizei. Hatten sie Helge Fosmo bisher noch unterstützt und beschützt, liefern sie ihn nun gnadenlos an die Polizei aus. Sie berichten von seinen Vorhersagen, seinen Liebesbeziehungen und den sexuellen Annäherungen. Im Juli 2004 wird Helge Fosmo dann wegen Anstiftung zum Mord und zweifachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er bestreitet die Taten jedoch weiterhin. Sarah Svensson hingegen wird wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs schuldig gesprochen und zu einer 10-jährigen psychiatrischen Verwahrung verurteilt. Die psychologischen Gutachter attestieren ihr vor Gericht eine religiös gefärbte Wahnvorstellung von psychotischer Ausprägung. Sie sei leicht zu beeinflussen, habe keine Ich-Stabilität und wolle nur gefallen. Was jedoch auch nach dem Schuldspruch unklar bleibt, ist, ob Sarah Svensson die Taten wirklich begangen hat. Ihre Schilderung des Mordes an Alexandra Fosmo passt nicht zu den Untersuchungen der Sachverständigen. So wie sich der Mord ihrer Meinung nach zugetragen hat, kann er den Spuren nach gar nicht geschehen sein. In den Jahren nach der Verurteilung versucht Helge Fosmo immer wieder, seine Unschuld deutlich zu machen. Nicht er sei der Drahtzieher, sondern vielmehr Asha Waldau. Sie habe die anonymen Nachrichten verschickt, sie habe Sarah zum Morden gebracht, sie habe ihn gezwungen, all dies mitzumachen und gedroht, dass sie sonst Dinge sagen werde, durch die er das Sorgerecht für seine Kinder verlieren würde. Er gibt Interviews, spricht mit Psychologen, Journalisten, Religionswissenschaftlern und Soziologen. Und immer wieder legt er Berufung ein und versucht zu erreichen, dass die Dauer seiner Freiheitsstrafe festgelegt wird. 2019 hat er schließlich Erfolg. 26 Jahre mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 2/3 der Zeit. Währenddessen geht das Leben auf Gränsterholm einfach weiter. Als wären die grausigen Morde, die Intrigen und die psychologischen Manipulationen dort nie geschehen, führt die Braut Christi die Gemeinde weiter. Sie schreibt Bücher, nimmt an Talkshows teil und sitzt einmal sogar mit David Hasselhoff in einer Fernsehsendung. Erst im Jahr 2018 zerbricht die Philadelphia-Gruppe und die Mitglieder des innersten Zirkels gehen nach und nach an die Öffentlichkeit. Dort berichten sie von den schrecklichen Zuständen unter der Führung von Asha Waldau. Die Frauen seien behandelt worden wie Haushaltssklaven und hätten regelmäßige Schläge einstecken müssen. Als Ashas neuer Ehemann schließlich die 17-jährige Tochter eines Mitglieds zu sexuellen Handlungen überreden will, erstattet dieses Mitglied Anzeige. Sowohl Ashas Ehemann als auch ein weiterer Pastor und die Braut Christi selbst werden angeklagt und 2020 wegen körperlicher Misshandlung und sexueller Ausbeutung zu Sozialdienst und Geldstrafen verurteilt. Asha Waldau, die Braut Christi, hat sich mittlerweile zurückgezogen und ihren Namen geändert. Sarah Svensson wurde im Dezember 2011 aus der forensisch-psychiatrischen Klinik entlassen und auch Helge Fosmo kommt am 23. Januar 2022 nach 18 Jahren auf Bewährung frei. Wir waren Meister darin, Lügen zu erfinden. Aber wir dachten nicht, dass wir lügen. Wir dachten, dass wir ein Geheimnis bewahren, sagt einer der Pastoren des innersten Kreises Jahre nach den Geschehnissen. Leider kostete dieses Geheimnis gleich mehrere Menschen das Leben.
Das hat sich irgendwie angehört, als wäre dieser Helge einfach, ich sag's mal so platt, zu faul oder zu feige in seinem Weltbild, sich scheiden zu lassen und einfach sich dann denkt, bringe ich doch einfach meine Frauen immer um, wenn ich sie wechseln möchte.
Ja, also in diesem, bei den Pfingstlern, das ist ja eine bestimmte Untergruppe von Christentum quasi, wenn man so will, ist es nicht legal, sich scheiden zu lassen. Du darfst dich nicht scheiden lassen.
Ja, das habe ich verstanden, aber die Asha hat es ja trotzdem gemacht.
Aber sie wurde dafür hat sie auch ihren Posten als Jugendpastorin verloren.
Ja, aber danach war sie ja nochmal die Braut Christi.
Und sie hat ihm die Scheidung verboten.
Ach ja, stimmt. Und sie stand ja, sie war ihm übergestellt, oder habe ich es richtig gehört?
Also es war ein bisschen eine wilde Kombination. Asha hat ja ursprünglich Helge dahin geholt, weil sie ihn mit da haben wollte. Und nachdem sie sich dann hat quasi als Braut Christi ausrufen lassen, hat sie sich ganz viel zurückgezogen und hat gesagt, ja, ich muss mich für Jesus vorbereiten und für Gott vorbereiten und ich kann nicht so viel machen. Ich muss einfach mich emotional darauf vorbereiten, dass Jesus Christus kommt, weil ich bin ja seine Braut und so weiter und so fort. Und er hat das quasi so ein bisschen genutzt, um ihre Macht niedriger zu machen, also quasi im Operativen, sage ich mal, ihre Macht zu schmälern, weil sie quasi im Daily Business nicht mehr so präsent gewesen ist. Und in dem Moment, wo er sich aber scheiden lassen will, ist sie die Braut Christi und niemand tut, was die Braut Christi nicht will.
Ja, stimmt, da hat er dann ja das nicht durchziehen können, als er wollte.
Genau.
Der hört sich für mich wie so ein ganz ekliger Typ an. So ein ganz unangenehmer, ekliger Typ. Ich weiß nicht, ich stelle mir solche Sektenmenschen, also wie eine Sekte, oder? Oder fände ich den Begriff jetzt falsch?
Ich finde schon, dass man sie als Sekte bezeichnen kann. Ja. Also diese Pfingstkirche oder pfingstliche, ja, diese Art von freier Kirche, genau. Die Pfingstler nennt man sie, glaube ich, prinzipiell nicht. Aber diese Philadelphia-Gemeinde, ja.
Ja, genau. Und ich stelle mir solche Männer, wie der jetzt da beschrieben wurde, ich stelle mir die immer so super schmierig und irgendwie so ein bisschen eklig vor, wie so, keine Ahnung, wie so der dicke, pausbäckige Onkel, der die Nichten anfasst. Weißt du, was ich meine? So stelle ich mir den vor. Und es gibt mir die ganze Zeit so, wie sagt man das heutzutage? Wahrscheinlich bin ich schon viel zu spät dran. So ein Ick, kennst du das? Also das war die ganze Zeit, hatte ich so ein
Ick von ihm.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe, ich dachte mir die ganze, ich habe ihn mir vorgestellt wie so einen sehr einfühlsamen, also ich hätte gedacht, dass er eher so ein Softie ist. Aber jemand, der so nach außen so soft und nett und verständnisvoll und liebevoll ist und der für dich wirklich nur das Beste will und alles in seiner Macht Stehende tut, um dich vor der Hölle zu bewahren. Und glaub mir, das, was wir machen, ist das Richtige. Ich weiß, es fällt mir auch total schwer.
Oh Gott, das ist so scheinheilig.
Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube gar nicht, dass er so schmierig war. Ich glaube, er war so einer von denen, wo du... Nur wenn du Erfahrung hast mit solchen Leuten, wo du dann Gänsehaut im Nacken kriegst. Weißt du, was ich meine? Und wenn du solche Leute noch nie getroffen hast, weil es gibt ja nicht nur welche, also ne, ich habe solche Leute auch schon getroffen, nicht unbedingt im religiösen Bereich, aber an sich gibt es ja Leute, die sehr manipulativ sind und dabei aber wahnsinnig gut darin sind, das zu verstecken oder es zu verschleiern oder zumindest auf Menschen, die ein bestimmtes Bedürfnis haben gerade, dieses Bedürfnis quasi gut befriedigen können. Und im Gegenzug dann aber was dafür verlangen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, wenn man das Bedürfnis, das sie mit ihrem Verhalten befriedigen, gar nicht hat, dann ist man dafür auch nicht empfänglich.
Dann ist man so, was willst du gerade?
Ja, oder wenn man Erfahrungen damit hat und man sich so denkt, das habe ich schon mal gesehen, weg von mir.
Mhm.
Und da musste ich die ganze Zeit dran denken. So ein bisschen wie so die Schlange K, weißt du?
Aus Dschungelbuch.
Ja. Ich habe ihn mir vorgestellt vom Charakter wie die Schlange K.
Ja, so Schlange passt auch irgendwie so hinterhältig, manipulativ. Wenn wir jetzt davon reden, dass sein Verhalten irgendwie so ein Bedürfnis anspricht bei seinen, ich sag mal, Partnerinnen oder Sexualpartnerinnen. Am Ende war ja Sarah wohl die diese Taten begangen hat, obwohl es ja wohl bei dem letzten Schuss nicht so ganz sicher war, wie ich das verstanden habe.
Ja, also man ist sich nicht sicher bei den Morden, wer sie wirklich begangen hat.
Und ich frage mich, wenn es Sarah war, was für ein Bedürfnis, oder auch wenn sie es nicht war, ich meine, es ist ja schon deutlich, dass er sie manipuliert hat und dass sie sich darauf eingelassen hat und dass sie da von ihm total reingezogen wurde. Ich meine, allein diese Einträge in ihr Tagebuch, nachdem sie da so ein bisschen verstoßen wurde, so, ich bin es nicht wert und ich muss wieder gucken, dass ich wieder das Recht bekomme, so zu leben wie die anderen. Das ist ja total, also sie ist ja total drin gewesen. Und ich habe mich gefragt, was für ein Bedürfnis denn bei ihr, also was für ein Bedürfnis er bei ihr gestillt hat. Warum sie dafür anfällig war oder dafür vulnerabel, sag ich mal, war.
Also ich glaube, also bei Sarah explizit, glaube ich, war wahrscheinlich ein bestimmtes Level an Neurotizismus einfach schon vorhanden. Also eine Vulnerabilität für, sagen wir mal, psychische Instabilität, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Es gibt ja Menschen, die sind einfach empfänglicher für sowas. Und ich glaube, dass sie das zum einen war. Und zum anderen glaube ich, dass er, ich meine, er hatte einen Ruf unter den Pfingstlern. Ja, genauso wie Asha, die hatten beide einen Ruf. Sie war die Enkeltochter von diesem wahnsinnig krassen Missionar, der diese Pfingstlerbewegung in den 70ern unglaublich stark in Schweden geprägt hat. Und sie wirkte genauso charismatisch wie er und genauso gut darin, Menschen zu führen. Und der Pastor, also Helge, war jemand, dessen Ruf ihm vorauseilt. Weil er schon ganz früh angefangen hat, Prophezeiungen zu sehen und Vorhersagen zu machen und tatsächlich Dinge eingetroffen sind, die er vorhergesehen hat.
So wie der Mord an, der Tod seiner ersten Frau?
Ja, die Frau wurde eindeutig von Gott geholt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. dass das halt einfach was war, was er...
Ich hätte gern so ein Ironieschild, was so blinkt. Wenn wir so ein Videoformat jetzt hätten, dann würde so ganz, ganz grell blinken. Ding, 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 ding.
Ja, wirklich. Also, genau. Und das ist ihm aber vorhergeeilt. Und ich glaube halt, dass Menschen, die... Ich weiß, da bewege ich mich jetzt auf dünnes Eis. Aber meine persönliche, ganz persönliche, subjektive Meinung ist, dass Menschen, die sich in sehr stark reglementierenden Religionen wohlfühlen, wenn sie da nicht gerade reingeboren wurden, sondern sich dafür entscheiden, während sie Erwachsene sind, in ein Religionssystem einzutreten, das sehr viele Regeln hat und sehr viele Vorgaben macht, sehr viele Verbote, sehr viele Bedingungen. Ich glaube, dass diese Menschen prinzipiell das allein schon deswegen tun, weil sie sich mehr Orientierung wünschen und einen sicheren Raum suchen. Ja. Weil sie von Dingen in ihrem Leben oder in dieser Welt einfach überfordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mit der Angst und mit der Überforderung. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Allein die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem, was passiert danach, das Gefühl von, hat mein Leben einen Sinn, haben all diese Dinge einen Sinn, wonach soll ich mich richten, wohin soll ich schauen, bin ich für irgendjemanden überhaupt wichtig? Das sind ja Fragen, die sich jeder von uns schon mal gestellt hat, in der einen oder anderen Form.
Ja.
Und ich glaube, dass jeder eine Art und Weise findet, damit umzugehen. Ob es jetzt eine gesunde ist oder eine ungesunde, aber irgendeine Art und Weise finden wir alle, damit umzugehen. Und ich glaube, dass sich in ein stark reglementierendes religiöses System zu flüchten eine Art ist, um damit umzugehen.
Ja, ich meine, solche Gemeinden oder also jetzt mal, damit meine ich generell alle religiösen Gemeinden oder generell Religionen. Also wenn ich jetzt an die Menschen denke, die ich kenne, die gläubig sind, das ist natürlich was, wo die total viel Kraft daraus ziehen, was ihnen Orientierung gibt und auch Kraft gibt. Und es ist ja, also ich sage zum Beispiel, wenn ich Patienten habe, die gläubig sind, ich finde, es ist eine total große Ressource für diese Menschen. Und es ist total toll, wenn die da was haben, woran sie sich festhalten können und wenn sie da ihren Glauben haben und der ja tatsächlich stützt in schweren Zeiten. Das ist ja total hilfreich. Und ich glaube auch, dass so dieser Wunsch nach Stabilität und nach Orientierung schon damit reinspielen kann. Und je stärker der ist und je vulnerabler die Person ist, desto eher sind die eben anfällig für solche dann eher destruktiven Konzepte.
Mhm.
You know what I mean.
Ich könnte mir halt auch vorstellen, an sich ist so eine Gemeinde ja was Schönes.
Ja, also, voll. Genau, also ich will unterscheiden zwischen solchen, wie wir jetzt hier in diesem Fall hatten, solche wirklich schlimmen, manipulativen Dinge, die am Ende nicht immer natürlich auf den Mord hinauslaufen, aber die hier wirklich super destruktiv sind und die dafür sorgen, dass Menschen sich nicht gut fühlen, dass Menschen das Gefühl haben, sie dürfen keine Wut, keine Angst, keine Eifersucht empfinden, weil dann vertraut man nicht auf Gott. Und also dieses ganze Reglementierende, was ja auch tatsächlich psychische Erkrankungen und Belastungen auslösen kann, das ist abzutrennen von Gemeinden oder generell Religionen, in denen Menschen sich einfach entfalten können, wo sie Orientierung haben, wo sie Kraft haben, Gemeinden, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo man da quasi ja sich ausleben kann. Das ist ja was total Unterschiedliches für mich.
Ja, ich glaube, dass also diese Gemeinde, die Philadelphia-Gemeinde hat sich ja auch verändert. Als es angefangen hat, waren die 30 Leute, die waren Teil der freien Kirche. Die hatten einen Pastor, der hatte irgendwie auch mal eine Prophezeiung. Aber es war nichts, zumindest gibt es keine Berichte davon, es war nichts so stark reglementiertes. Und es war vor allen Dingen, und das ist das Gefährlichste meiner Meinung nach daran, es war kein Personenkult.
Hm.
Und das ist ja was Asha und dann auch Helge geschafft haben, in Anführungszeichen, zu kreieren. Dieser Personenkult um sie, also um die Braut Christi. Und das finde ich mindestens genauso bedenklich, um dieses Medium Helge Fosmos, der durch die, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so formuliere, aber der durch die sexuelle Penetration anderer Frauen, davon Frauen prinzipiell, quasi Gottes Energie erst in Asche gebracht hat.
Mein Gott,
also,
das war ja wirklich...
Und damit hat sie ihn ja massiv erhöht, zu sagen, ich muss mit dir schlafen, weil du bist das Medium von Gottes Energie.
Ja, und er hat damit ja auch seine Sexualpartnerin erhöht.
Und er hat es weitergetragen, er hat es weitergetragen. Und er hat quasi gesagt, unser Sex ist ein Akt gegen die Dämonen. Und ich muss das machen, weil ich bin derjenige. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sich die Frauen sehr stark zu ihm hingezogen gefühlt haben. Weil sie durch die Nähe zu ihm eine größere Nähe zu Gott herstellen können. Weil du musst ja überlegen, das sind streng gläubige Frauen.
Ja,
keine von denen hätte mit irgendeinem anderen Mann außerhalb der Ehe geschlafen. Das ist also stell dir mal vor, du wirst in ein System geboren. Oder du suchst dir ein System aus und sagst, ich schlafe erst mit einem Mann, wenn ich verheiratet bin. Was man ja machen kann. Das ist ja vollkommen, muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das gerne machen möchte. Und das ist dein oberstes Prinzip, was Sexualität angeht. Und dann ist dein zweites Prinzip, wenn ich verheiratet bin, schlafe ich nur mit dem Mann, mit dem ich verheiratet bin. Und sie brechen das als strenggläubige Frauen, weil sie mehr an Helge Fosmos glauben als an ihr eigenes Wertesystem.
Das sind so wirklich die Momente, so wie auch als du in dem Fall das vorgelesen hast, wo ich einfach am liebsten aufstehen und gehen würde, weil ich mir denke, es kann nicht sein, dass jemand sowas macht und dass es so funktioniert. Und so wie du es gerade erklärt hast, ich meine, ja, natürlich sind es strenggläubige Frauen, aber ich frage mich auch gerade, während du das gesagt hast, dass das ja auch eine totale Spannung in diesen Frauen auslösen muss, oder?
Also auf jeden Fall eine massive kognitive Differenz.
Ja, genau, ja. Genau, das meine ich. Also Spannung durch kognitive Dissonanz, weil das ja so gegen deine Prinzipien eigentlich geht und gegen alles, was du glaubst. Und du machst es, weil du glaubst, dass es besser ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja trotzdem vielleicht mal Zweifel aufkommen, die du dann übrigens auch nicht haben darfst in diesem Struktur, für die du dich dann vielleicht auch noch schlecht fühlst. Aber es ja vollkommen natürlich ist, dass da irgendwie Zweifel aufkommen oder irgendwie Bedenken, ob das wirklich so richtig ist, wie du es gerade machst. Und das ist ja, das stelle ich mir total schlimm und anstrengend vor, das aushalten zu müssen danach, weißt du?
Ich glaube halt, das Perfide an dem System ist, dass es durch das System gerechtfertigt wird. Also sie schlafen mit ihm, weil Gott sagt, es ist okay, dass wir das tun. Oder Gott sagt, du musst das tun oder du tust es für Gott. Wer bist du, dass du das nicht tust? Glaubst du nicht an Gott?
Ich frage mich ja gerade.
Also weißt du, wie ich meine? Das ist halt. Und dann kannst du es vor dir selber auch rechtfertigen, dass du sagst, okay, meine Maxime ist kein Sex vor der Ehe. Meine Maxime ist kein außerehelicher Geschlechtsverkehr. Aber meine oberste Maxime, warum ich das mache, ist, weil ich an Gott glaube. Hm. Also für Gott breche ich diese Regel.
Wie geht's diesen Frauen wohl heute?
Ich kann mir nicht vorstellen, was das mit dir macht. Wenn du, weil das, was er mit Sarah gemacht hat, Sarah ist ja diejenige, die am weitesten gegangen ist und wahrscheinlich auch psychisch am Ende des Tages mit am meisten, ich will nicht sagen zerstört, weil ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, wie sie heute damit lebt, aber am meisten vielleicht verletzt. Hat? Ja, also die deformiert vielleicht, die auf psychischer Ebene wahrscheinlich am meisten deformiert wurde oder verletzt wurde oder
beeinflusst.
Beeinflusst, dankeschön, die am meisten beeinflusst wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das mit dir macht. Also ich finde halt diese Perspektive, dass sie 6 Monate ist sie ja fast nur im Schlafzimmer mit ihm. Sie verlässt diesen Raum fast gar nicht mehr, weil er sagt, ich will, dass du die ganze Zeit bei mir bist. Und 6 Monate entfernt zu sein, nicht nur von den Leuten außerhalb dieser Gemeinde, sondern auch von den Leuten innerhalb der Gemeinde entfernt zu sein und quasi die Heilige zu sein von ihm, diejenige zu sein, die einzige, mit der er seine Zeit verbringt. Und wir wissen ja gar nicht, was er ihr in dieser Zeit alles erzählt hat. Wir wissen ja gar nicht, wie krass er sie manipuliert hat, was er alles mit ihr gemacht hat. Ich meine, er hat ihr gesagt, sie muss jeden Abend mit ihm schlafen, um die Dämonen fernzuhalten.
Ich habe ja das Gefühl gehabt, auch, also, dass er sehr mit den Extremen gespielt hat. Also, dass er ja zum einen, wie du gerade sagst, so sie ist so die Heilige, sie ist so die Einzige, die ja auch vom Heiligen Geist irgendwie akzeptiert wurde im Schlafzimmer. Ja. Und ich meine, das erhöht sie ja, es ist ja auch total selbstwerterhöhend, wenn du dann irgendwie als strenggläubige Person hörst, du bist die Auserwählte, du bist die, die die Dämonen beseitigt. Du bist die, die diese Macht hat, irgendwie das Gute aufrechtzuerhalten und für Gott zu arbeiten und sowas, weißt du? Und das ist ja ein sehr starkes Extrem und da auch wahrscheinlich auch sehr stark mit so Gefühlen von Liebe verbunden, was ja auch eine große Rolle spielt, auch gerade in der Religion. Und auf der anderen Seite fällt mir auch gerade ein, dass du ja auch berichtet hast, dass er quasi vor anderen dann aber auch schlecht über sie geredet hat, vor allem nachdem Asha gesagt hat, du darfst dich nicht scheiden lassen. Mhm. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch schon früher war, dass er mit solchen Extremen spielt, so zum einen irgendwie, du bist die Heilige und du bist voller Liebe und Licht und was weiß ich, was vielleicht noch gesagt wurde, und zum anderen vielleicht aber, du bist, seine Worte jetzt eventuell, du bist eine Schlampe, du bist eine Hure, du bist Dreck, du bist hässlich, abscheulich, was weiß ich. Und weißt du, das ist vielleicht sowas wie so in Beziehung von häuslicher Gewalt zum Beispiel, dass da so sehr viel mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird und dadurch eben aber dieser Kleber daran noch mehr gefestigt wird. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, was halt auch noch mit reinspielt, ist, dass diese ganze Aufmachung dieser Pfingstler-Religion.
Ja.
Und ich will sie nicht verurteilen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass daran irgendwas falsch ist, dass man das so nicht machen soll. Nur in dieser Art und Weise, wie das hier ausgelebt wurde. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und ich glaube, was so besonders daran ist, ist, ich bin zum Beispiel katholisch getauft worden und ich bin den Großteil meiner Kindheit in die Kirche gegangen, weil meine ganze Familie in die Kirche gegangen ist und ich hatte Religionsunterricht und so weiter und so fort. Und in dem katholischen Christentum ist es ja so, dass ganz viel gesprochen wird über, was passiert nach dem Leben, also irgendwie Hölle oder Himmel. Und wo waren wir, als die Erde quasi errichtet wurde, ja? Die frühen Jahre der Menschheit, Adam und Eva, Abraham, bla bla bla, die ganze Entstehungsgeschichte und die 5000 Söhne, die danach kamen und du weißt, was ich meine. All diese Leute, all diese Geschichten, die ja ihren gewissen Wert haben in moralischen Kernen, moralischen Richtungen, bestimmte Werte etc. Und die katholische Kirche beschäftigt sich ja sehr viel mit diesem Anfang und mit dem Ende im Sinne von Tod. Aber das im Leben an sich spielt Gott eigentlich nur eine Rolle, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn um irgendwas bitten und weil wir jeden Tag dankbar sind dafür, dass es uns gibt. Aber im Grunde nicht, weil wir jeden Tag quasi von Gott erfüllt sind und uns jeden Tag gegen Dämonen und für Gott in unserem Innersten entscheiden müssen. Klar muss man sich beim katholischen Christentum auch gegen die Sünde entscheiden und für die Nächstenliebe. Aber die tatsächliche Nähe zu Gott, diese Mischung quasi von, im Grunde ist es ja im katholischen Christentum abgeschwächter, ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse. Das ist ja, was Religionen ausmacht, Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Gott und der Teufel. Und was diese Pfingstlerbewegung ja hat, ist, dass quasi Jesus nur kommen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn auf der Erde diese Dämonen nicht herrschen. Und dass Menschen offensichtlich ja erfüllt sein können von Dämonen, wenn sie zum Beispiel Depressionen haben. Oder eben von Gott, wenn sie Gott sehr nahe stehen und diese bestimmten Gebete und so sprechen können.
Finde ich aber irgendwie auch schwierig, so dieser Ansatz. Wenn du Depressionen hast und es dir schlecht geht, bist du von Dämonen
besessen? Auf jeden Fall, aber also, das ist ja nicht, das gibt's ja, also okay. Das gibt's ja in vielen Religionen. Das ist ja heute auch noch.
Finde ich schwierig.
Ist es, ist es. Ich finde nur diese Schlacht, die quasi in der Person stattfindet, zwischen den Dämonen und Gott, oder dem, nennen wir es Dämonen und der Heilige Geist, um bei der Pfingstlerbewegung zu bleiben. Und es gibt nur, entweder fließt der Heilige Geist durch dich oder du lässt zu, dass Dämonen in dir drin sind. Und in dieser Philadelphia-Bewegung ist quasi alles, was nicht Philadelphia-bewegungskonform ist, Dämon. Dann musst du ja das, was sie dir geben, als Richtlinie, das, was du tun sollst, das, woran du dich halten sollst, muss ja das Richtige sein, weil jede andere Sache, jede Alternative wäre dämonisch. Weil es gibt nur Schwarz oder Weiß und die Schlacht zwischen Gut und Böse findet in deinem eigenen Herzen statt, nach dieser Religion.
Wie schlimm muss es denn dann für Sarah gewesen sein, von ihm zum einen zu hören, du bist eine Heilige und dann diese ganzen schlimmen Sachen auch?
Ja. Es muss schrecklich gewesen sein, für sie so abgewertet
zu werden. Weil das heißt ja eigentlich, dass sie beides ist irgendwie. Und es ist aber ja was irgendwie ganz schwer aushaltbar ist.
Also, sie hat später gesagt, dass er ihr auch während der 6 Monate in dem Schlafzimmer, bevor sie so krass degradiert wurde, weil als er sich dann scheiden lassen wollte, hat er sie ja zum...
Genau, aber ich hatte jetzt gefragt, ob es vielleicht auch vorher...
Hat er. Okay. Er hat vorher in dem Schlafzimmer zu ihr Sachen gesagt, wie... du bist die Sünderin, du bist die Versuchung des Teufels und hat all diese Dinge zu ihr auch gesagt und hat gesagt, aber ich liebe dich.
Oh nein.
Und hat ihr quasi damit vermittelt, du bist es zwar nicht wert und du bist zwar ein Stück Dreck unter meinem Schuh, aber ich liebe dich trotzdem.
Und lass mich raten, sie musste dankbar dafür sein, dass er sie trotzdem liebt, obwohl sie so schrecklich ist.
Und sie hat tiefe Dankbarkeit dafür empfunden, dass er sie trotzdem liebt, obwohl sie das eigentlich gar nicht wert ist. Und als er sie dann erklärt hat zur quasi Verführerin des Teufels, um sein eigenes Ansehen zu bewahren, weil sonst hätte er ja öffentlich zugeben müssen, dass er sich gerne scheiden lassen wollen würde.
Ja.
Und das wollte er nicht, also musste er Sarah irgendwie loswerden, weil er Alexandra nicht loswerden konnte. Also hat er Sarah einfach abgestempelt und hat gesagt, sie ist die Hure des Teufels quasi. Und hat sie von sich gestoßen und hat ihr quasi gesagt, so, du bist die Sünderin, du bist erfüllt von Dämonen und jetzt musst du alles dafür tun, um wieder ins Licht zu kommen. Mhm. Nämlich ertragen, dass dich alle beleidigen und nachts aber trotzdem mit mir schlafen. Das ist zum Beispiel ein Teil, den du erfüllen musst, um wieder ins Licht Gottes zu kommen. Mhm.
Und dann kommen SMS, wo sie der Meinung ist, dass die von Gott stammen, nehme ich an.
Da gibt es eine krasse Szene zwischen den beiden, die passiert, also von der sie erzählt hat. Und zwar hat sie hat ihm von den SMS erzählt und dann hat sie ihn gefragt, ob er das nicht gewesen sei, der diese SMS geschickt hat. Und daraufhin ist er richtig wütend geworden und meinte, nö, das war ich nicht, ich habe die dir nicht geschickt. Und Sarah war halt total verwirrt und meinte, wenn du das nicht warst, wer hat sie denn dann geschickt? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich hatte eigentlich gar keine Gedanken dazu, irgendwie jemanden zu töten. Aber für mich sieht's halt gerade so aus, als würdest du das wollen, dass ich das mache. Weil die SMS doch von dir sind, oder nicht? Dann hat er gesagt, nein, überhaupt nicht. Du sagst ja gerade, dass du sie töten willst und nicht ich. Und dann sagt sie, aber ich möchte doch niemanden töten. So, okay, vergessen wir das Thema einfach, lass uns nicht mehr darüber reden. Und dann sagt sie halt, ja, aber warum reden wir über dieses Thema überhaupt? Und dann sagt er, ja, weil ich weiß, dass du es tun wirst. Ich weiß, dass es passieren wird. Also er versucht quasi ihr durch diese Mindgames zu sagen, er will nicht, dass sie das macht. Aber er weiß, dass es passieren wird, weil er es in der Prophezeiung gesehen hat.
Weil er der Gesandte Gottes ist.
Und die SMS kommen nicht von ihm. Und er versucht quasi über diese Monate hinweg, die er sie manipuliert, ihr zu vermitteln, dass sie SMS von Gott bekommt, der ihr sagt, was sie tun soll. Weil ihr eine von den SMS auch lautet, lass ihn nicht leiden, er kann es nicht selber, lass nicht zu, dass er es selber tut. Und damit ist quasi gemeint, lass nicht zu, dass Helge Alexandra selber tötet, weil das überlebt er nicht.
Der Arme. Aber,
genau, und er selber sagt vorher in dem Gespräch zu ihr, ach, ich bin so gequält, ich fühle mich so eingesperrt, ich weiß nicht, was ich tun soll, jemand muss mich befreien.
Oh,
und dann kriegt sie eine SMS von Gott und Junge. Gott sagt, lass nicht zu, dass er es selber tut, du musst es tun, du schaffst das, du musst dir meine Liebe verdienen quasi. Und dann tut sie es.
Alter, so ein... Nee. Oh, da krieg ich einen Wutbauch, ich sag's dir. Junge. Ja, und dann kriegt sie SMS von Gott mit ganz fetten Anführungszeichen und ist dann der Meinung, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich nicht ins Licht, dann bleibe ich weiterhin, keine Ahnung, die Verführung des Teufels, von Dämonen besessen. Und ja. Ich glaube, ich komme damit ziemlich oft, aber irgendwie fällt es mir auch gerade wieder ein, so, ich meine, das ist ja... Also im Glauben ist es ja so, ich bin auch katholisch getauft und so ein bisschen kann ich mich an die Gottesdienste und den Unterricht früher erinnern. Und es geht ja wirklich ganz viel um eben, wie du gesagt hast, nach das Leben nach dem Tod. Und ich denke mir gerade, dass da wahrscheinlich das auch dann mit einer Rolle spielt. Also quasi, ne, wenn du von Dämonen besessen bist, wirst du wahrscheinlich in den Himmel kommen, nehme ich mal an.
Ich glaube, du musst so lange in der Hölle schmoren, bis du dafür entsprechend gezahlt hast. Aber ich glaube, in der katholischen Kirche gibt es keine Dämonen. Ist da nicht der Teufel? Ich glaube, also ich habe in der katholischen Kirche bisher noch nichts von Dämonen gelesen.
Nee, stimmt, das ist eher der Teufel.
Ja, das ist dann Teufelswerk und dafür kommst du in die Hölle. Oder du musst, es sei denn, du beichtest. Wenn du beichtest, dann, vergibt Gott dir deine Sünden.
Es gibt bestimmt einige von euch da draußen, die da besser Bescheid wissen als wir. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob es im katholischen Glauben Dämonen gibt. Wir glauben nicht. Aber wir sind da auch nicht so bewandert, muss ich sagen. Also wir kennen uns da nicht so gut aus, glaube ich.
Ich hoffe, meine Oma hört den Podcast nicht. Ich glaube, sie wäre ein bisschen enttäuscht, dass ich das nicht weiß.
Aber worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja, ob es jetzt katholischer Glauben ist oder nicht, ich meine, bei diesem Pfingstland könnte es ja sein, dass so dieses Leben nach dem Tod ja auch eine große Rolle spielt. Und also so ist mein Eindruck, dass es in vielen Religionen eine große Rolle spielt, was nach deinem Tod passiert und quasi, dass das Leben nach dem Tod eigentlich das, so dieses ewige Leben ist. Ich meine, viele sagen ja auch irgendwie, oder wenn ich an ältere Menschen denke, so von wegen so, ja, ich komme dann in den Himmel oder was weiß ich, was wurde auch so eine, vielleicht sogar manchmal so eine Zufriedenheit sich einstellt, wenn man irgendwie dem Lebensende entgegenblickt und dann aber irgendwie auch sich sagen kann, okay, aber es hört nicht auf, es geht weiter, ich bin im Himmel und es wird schön. Und ich frage mich, ob eben, wenn Sarah davon auch so überzeugt war und der Meinung war, dass sie dann eben, ich weiß nicht, ne, wie da der Glaube ist, aber dass sie da eben vielleicht dafür büßen muss oder dass sie dann nicht in den Himmel kommt, dass es ja dann vielleicht auch so eine Frage ist von wegen, so eine Überlebensfrage, so im Sinne von nach dem Tod Überlebensfrage. Mhm. Das heißt also quasi, wenn sie nicht jetzt diesen Mord begeht, dass es dann für sie ja eigentlich wie so ein vernichtendes Urteil hat oder vernichtende Konsequenzen hat.
Dass es quasi eine Entscheidung ist, entweder tötest du die oder du wirst quasi so tief sinken im Ansehen Gottes, dass du da nie wieder draus hervorkommst und dass du nach deinem Tod im Sinne von Gott stirbst.
Genau, also wie quasi für uns eine Frage zwischen Leben und Tod.
Ja.
Ob du jetzt diese Person tötest.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Finde ich ganz interessant. Es gab vor Gericht tatsächlich, weil sie wurde ja am Ende in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
Oh ja.
Und man hat bei ihr ja diagnostiziert zum einen einen religiösen Wahn. Und beziehungsweise religiöse Wahnvorstellungen und das in Kombination mit fast schon psychotischen Zügen. Also war schon irgendwie fand ich eine heftige Diagnose. Auch, wir haben auch selber gesagt, dass sie selber keine Ich-Stabilität hat, also dass es sie als Person gar nicht gibt. Sie hat nach ihrer Entlassung hat sie gesagt, ich war wie eine Muschel. Also, dass sie einfach keine. Sie hat aufgesaugt, was von außen kam. Sie war komplett nicht vorhanden im Grunde als Mensch.
Also richtig wahnhafte Störungen mit Ich-Störungen und allem, oder was? Oder?
Nee, sie haben nicht gesagt wahnhafte Störungen, sondern sie haben gesagt, sie hat religiöse Wahnvorstellungen.
Aber es muss ja irgendeine Diagnose geben, wenn sie in die Klinik kommt.
Ja, aber das Wort paranoide Schizophrenie ist nie gefallen. Nee, ich meine, ehrlich gesagt klingt es für mich auch nicht.
Nee, ich meine wahnhafte Störung, nicht Schizophrenie, sondern wahnhaft, wo man einfach nur den Wahn hat.
Ja, aber auch das wurde halt nicht konkret als Diagnose genannt, sondern es wurde einfach nur gesagt, sie hat religiöse Wahnvorstellungen.
Okay, ja gut, okay, also wir kennen die Diagnose nicht, nee, mit der sie.
Das ist das Statement quasi, religiöse Wahnvorstellung und keine Ich-Stabilität.
Ja, das wäre dann eigentlich Ich-Störungen.
Würde ich jetzt auch vermuten, stand ich da aber nicht drin.
Ja, Ich-Störungen sind ja quasi diese fehlende Fähigkeit abzutrennen, was bin ich und wo fange ich an und wo höre ich auf und wo fängt meine Umwelt an und wo hört sie auf.
Kann sein. Es stand noch nicht so drin, deswegen kann ich das nicht bestätigen, ob das die Diagnose gewesen ist. Tatsächlich fand ich aber spannend, das Gericht hat 5 Sachverständige dazu gehört, weil 5 Sachverständige gesagt haben, ihre Handlungen seien als psychotisch zu betrachten. Bitte frag mich nicht, was das heißen soll. Ich finde die Formulierung immer ein bisschen schräg, weil etwas als psychotisch zu betrachten würde bedeuten, sie hätte eine akute Psychose gehabt. Zumindest ist das in meinem Sprachverständnis bedeutet es das.
Also ich finde, wahnhaft als Beschreibung reicht da vollkommen aus.
Ja, deswegen frage ich mich auch, was genau die Diagnose ist. Es war so ein bisschen, du weißt, was ich meine, du weißt, was ich für ein Problem
damit hatte. Ich würde es auch gerne wissen, ja. Okay.
5 der Sachverständigen haben gesagt, ja, sie hat quasi, ihre Handlungen waren psychotisch. Whatever that means.
Mhm.
Und der 6. Sachverständige hat gesagt, er glaubt nicht, dass sie eine Psychose hat oder dass sie irgendwie nicht wusste, was sie tut. Er glaubt, dass ihr Glaube an Gott und ihr Glaube an diese Gemeinde und auch an Helge, dass dieser Glaube ernste Folgen hatte, aber dass der Glaube selbst keine wahnhafte Störung oder sowas gewesen ist. Der sagt ganz im Gegenteil, ihre Handlungen sind sehr bewusst gewesen, sehr geplant und von dem innigen Wunsch getrieben, den Kontakt zu Gott nicht zu verlieren. Und dass sie quasi einen so leidenschaftlichen Glauben hat, dass man es fast schon mit Verliebtheit vergleichen kann. Und beide Gefühle, sowohl ein sehr leidenschaftlicher Glaube als auch Liebe, können dich dazu bringen, sehr drastische Dinge im Namen dieses Gefühls zu tun.
Was aber ja, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Schweden ist, keine Unterbringung rechtfertigen würde.
Korrekt.
Weil ich mich halt frage, wenn zum Beispiel das in Deutschland wäre und es würde in Maßregelvollzug gehen, nach § 63, müsste es ja eine richtige Diagnose sein.
Mhm.
Und wäre sie jetzt also vor Gericht in Deutschland mit diesem Gutachten, würde, ich denke mal, ausführlich diskutiert werden, ob eine Unterbringung gerechtfertigt ist, weil das keine, also quasi nach ICD-10 oder nach ICD-11 jetzt, keine richtige Einordnung geben würde. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber Moment. Also die Formulierung vor Gericht muss ja nicht unbedingt heißen, dass es keine Diagnose gab. Und 5 der 6 Sachverständigen haben gesagt, sie sind der Meinung, dass sie
Ja, jetzt nur
psychotisch.
Nur auf das eine jetzt bezogen. Und wenn es da keine Diagnose sonst gab, hätte es jetzt in Deutschland nicht ausgereicht. Da braucht es eine Diagnose und nicht einfach nur so eine Beschreibung. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, da müssen wir jetzt vielleicht mal genauer drauf gucken, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe mich gefragt, auch wenn natürlich Helge oder Ascha jetzt, glaube ich, ja nicht keine Diagnose hatten, so in so eine wahnhafte Richtung oder psychotische Richtung. Wir haben ja auch schon mal über induzierten Wahn gesprochen. Und natürlich ist es kein induzierter Wahn, weil man da ja eine zweite Person braucht, die auf jeden Fall psychotisch ist. Aber ich habe mich gefragt, inwieweit eben es vielleicht doch sein könnte, dass dieses starke Konstrukt eben natürlich ihr eingegeben wurde und wie sehr das eben quasi einen pathologischen Wert hat oder einen klinisch auffälligen Wert. Weißt du, was ich meine?
Bei den anderen beiden?
Nee, bei ihr, was ihr durch die anderen beiden eingegeben wurde. Weil
ja,
ich kann schon verstehen, dass er sagt, naja, vielleicht ist es auch nur normaler Glaube und es wurde einfach so sehr geschürt mit quasi mit diesen starken Emotionen, dass es dann in die Richtung gegangen ist. Aber irgendwie ist mir das persönlich ein bisschen dünn als Erklärung für das alles, was passiert ist, weißt du?
Also tatsächlich wurde Helge vor Gericht dafür beschuldigt und ich meine, es ist auch mit ins Urteil eingeflossen, Sarah massiv manipuliert zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube schon, dass das auch in einem Ausmaß geschehen ist, das bei ihr einen krankheitswertigen Zustand ausgelöst haben könnte.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist. Am Ende des Tages werden wir es nie erfahren. Wir werden auch nie erfahren, wer diese Taten wirklich begangen hat. Denn was total komisch war, war zum einen die Tatsache, dass Alexandra von dem Schuss in die Hüfte nicht aufgewacht ist. Und ich würde behaupten, dass du aus einem normalen Schlaf schon aufwachst, wenn du einen Schuss in die Hüfte bekommst.
Vielleicht hat er sie ja auch abgeschossen mit Schmerzmittel.
Das könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und das konnte man aber nie nachweisen. Und das andere ist, dass es ja diese merkwürdige Aussage gibt von Daniel, der sagt, der Schütze, der auf ihn geschossen hat, war so groß wie er und männlich.
Und Mann, ja.
Und stimmt. Sarah ist 1,65 groß.
Das ist nicht so groß.
Also, das war komisch. Und was auch komisch war, war, man hat vor Ort häufiger, also mehrfach versucht, den Tathergang nachzustellen mit Sarah zusammen, um rauszufinden, wo sie stand, als sie geschossen hat. Und sie hat jedes Mal, wenn sie abgedrückt hat, noch Abstand gehabt zwischen dem Kopf von Alexandra und sich selbst, und also der Waffe. Und man konnte in der Rechtsmedizin aber nachweisen, und zwar zweifelsfrei, dass die Schüsse mit Kontakt abgegeben wurden. Das heißt, Mündung vom Lauf lag am Kopf an. Und Sarah hat bei den Nachstellungen der Taten nicht ein einziges Mal die Waffe so nah an den Kopf gehalten.
Vielleicht hat sie ja auch so falsche Erinnerungen induziert eingegeben bekommen von ihm. Weil oder ich meine, das ist ja auch, könnte ich mir vorstellen.
Oder es war für sie eine so traumatisierende Tat selber, dass sie sich einfach nicht mehr daran erinnert.
Ja.
Und das, was sie quasi macht, ist diese Nichterinnerung füllen mit falschen Erinnerungen.
Ja.
Also am Ende des Tages ist es nie rausgekommen. Es ist mittlerweile ja auch durch. Alle Angeklagten, Verurteilten sind auf freiem Fuß und leben irgendwo auf dieser Welt. Mich würde tatsächlich sehr interessieren, wie es Sarah heute geht, was sie quasi mit diesen Erlebnissen gemacht hat, wie sie das aufgearbeitet hat, was für ein Leben sie heute lebt. Einfach, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass sie das überwunden hat. Und mir tut es auf der anderen Seite, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil für mich ist Sarah natürlich nicht unschuldig an der ganzen Sache am Ende des Tages, auch wenn sie durch die Einweisung in die forensische Psychiatrie sicherlich mindestens eine verminderte Schuldfähigkeit bekommen hat. Ich würde behaupten, wahrscheinlich dadurch, dass sie gar nicht im Gefängnis war, eine Schuldunfähigkeit. Aber für mich ist so die Hauptperson, auf die ich einfach unfassbar wütend bin, oder die Personen sind Ascha und Helge, weil die das im Griff hatten. Und ich meine, Ascha hat ja sogar noch weitergemacht, nachdem die beiden festgenommen und verurteilt wurden. Mhm. Und Anhänger haben später berichtet, dass es nachdem Helge weg war, noch viel schlimmer geworden ist als vorher mit den Gewalttaten und der ja quasi täglichen Gewalt, die in dieser Gemeinde abgelaufen ist. Und es ist tatsächlich bis heute so, dass sich in Schweden niemand erklären kann, wie nach diesen Morden, die da passiert sind, Ascha überhaupt noch in den Medien landen konnte und warum es so lange gedauert hat, bis da überhaupt mal jemand drauf geguckt hat. Und das ist bis heute so ein Fleck quasi, also das heißt bis heute, es ist ja erst 4 Jahre her.
Die das letzte. Ist krass, ne?
Ja.
Ja.
Und es ist bis heute so ein Fleck quasi in der Geschichte, weil sich niemand so richtig erklären kann, warum da keiner was gesagt hat. Ja. Ich meine, die gute Frau hat mit David Hasselhoff in der Talkshow gesessen.
Aber ich finde auch, das ist heute irgendwie auch wieder so eine Folge, wo wir irgendwie die Person, die wahrscheinlich, denken wir mal, abgedrückt hat, irgendwie nicht so als, natürlich nicht als voll alleinigen Täter sehen. So wurde sie ja auch nicht verurteilt.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass meine Emotionen Sarah gegenüber in diesem Fall eigentlich hauptsächlich Mitleid waren, Mitgefühl waren.
Ja, ich weiß.
Und Fassungslosigkeit. Und gleichzeitig denke ich mir jetzt aber gerade auch, jetzt wo du es auch gesagt hast, dass ja Sarah Opfer war, aber ich meine, wir haben ja noch viel mehr Opfer in diesem Fall, irgendwie, die jetzt gar nicht irgendwie richtig besprochen wurden. Zum Beispiel irgendwie Helene am Anfang, oder Helene, die ja depressiv wurde und richtig darunter gelitten hat und dann einfach das Endergebnis war, dass sie wahrscheinlich von ihrem Mann, meine Spekulation, erschlagen wurde, unter Drogen gesetzt und erschlagen wurde. Oder was war das? Doch, Platzwunden, ne?
Nee. Also sie hat sich den Kopf angeschlagen in der Badewanne.
Genau, also auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass das ohne Einfluss von extern abgelaufen ist.
Genau, und Alexandra, die aufgewacht ist, während sie angegriffen wurde, eine Platzwunde hatte und dann einfach nochmal irgendwie im Schlaf angegriffen und dann ja auch gestorben ist. Und
Daniel haben wir auch noch.
Der es überlebt hat. Und ich meine, diese ganzen. Also irgendwie in dem Fall, ich weiß nicht, mich stört es irgendwie. Und gleichzeitig habe ich es ja irgendwie auch in diesem Fall irgendwie, ist mir auch so ergangen, dass die irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen sind, weil die anderen Charaktere, Figuren so stark weit vorne stehen.
Ja.
Und die anderen irgendwie so hinten runterfallen, obwohl der ihre Geschichte oder ihre Rolle darin ja genauso tragisch war. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich überlegt habe, wie strukturiere ich den Fall so, dass irgendwie alle Perspektiven mit reinkommen und alle Geschichten erzählt werden. Aber es war einfach extrem viel.
Ja, ja.
Von daher, es gibt übrigens tatsächlich einen Film oder eine Dokumentation oder sowas. Ich habe es mir nicht ganz genau angeguckt auf IMDb über diesen Fall.
Oh, spannend.
Die habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich sie tatsächlich erst heute Mittag bei der Recherche noch gefunden habe, als ich so letzte Details eingeführt habe, habe ich diese Verfilmung, Dokumentation, ich weiß gar nicht genau, gefunden. Ich habe IMDb auch nicht, von daher hätte ich es mir gar nicht anschauen können.
Ich auch nicht.
Aber für diejenigen von euch, die da Interesse dran haben, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja.
Und dann berichtet gerne, weil ich werde mir IMDb in ferner und naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht zulegen.
Ich auch nicht. Ich habe kein Geld für noch einen Streamingdienst. Ich habe zu viele.
Lasst uns mal gerne wissen, was ihr über die heutige Folge denkt und vor allen Dingen, was ihr über diese ganzen Prinzipien, die da abgelaufen sind, denkt. Vielleicht kennt ihr ja sogar jemanden, der in diesem Pfingstlerfreie Kirche, in dieser Form von Religion oder dieser Unterkategorie vom Christentum, vielleicht seid ihr selber Mitglied oder habt damit irgendwie Erfahrung. Mich würde es total interessieren. Ich finde es immer sehr spannend, mir andere religiöse Richtungen und Überzeugungen und Glaubensrichtungen anzuschauen, würde mich sehr interessieren. Und seid lieb zueinander.
Sehr lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!